Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. genau, also für die, die mich nicht kennen. Ich bin Tabea, ich bin hier in Eisenhüttenstadt geboren und werde immer mal wieder angefragt, ob ich als Dienst quasi hier in der Gemeinde eine kleine Predigt machen kann, und das werde ich auch heute machen. Okay? Ich werde mal noch mit uns für den Gottesdienst und für die Predigt jetzt beten. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du da bist. Ich danke dir, dass du sprichst, dass du auch heute noch zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns echt auch dein Wort offenbarst und dass wir was Neues von dir lernen oder was Altes wieder auffrischen. Ich danke dir, dass du unser Herr bist, dass du unser Gott bist. Und ich bitte dich einfach jetzt, dass du durch mich sprichst. Schmeiß du alle meine Worte raus und bring du deine Worte hinein und lass uns was. Amen. Mein Thema heute ist das Thema Gemeinschaft. Ich glaube, das Thema Gemeinschaft ist bei jedem von uns sehr verschieden konnotiert. Ihr werdet in dieser Predigt den Bibeltext hören. Ihr werdet ein kleines Zeugnis hören und ihr werdet ein kleines Anspiel sehen. Also drei verschiedene Sachen, auf die ihr euch schon freuen könnt und die das Ganze veranschaulichen sollen. Ich glaube, wir sehen uns alle nach Gemeinschaft. Ich glaube, wir wünschen uns einen Ort, wo man traurig ist, wenn man geht, und wo man sich freut, wenn man gerade kommt. Ich glaube, wir sehen uns alle danach, uns irgendwo geliebt zu fühlen, irgendwo dazuzugehören. Ich glaube, in uns drin ist sogar dieser Wunsch, dass man irgendwo so richtig dazugehört. Als ich 15 war, wollte ich überall dazugehören. Mein Lebensmotto war nicht, man kann ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern mein Lebensmotto war, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Ich hatte oft öfter mal diese Wochenenden, ihr könnt meine Mama als Bestätigung fragen, wenn ihr das nicht glaubt. Es gab irgendwie einen Geburtstagsnachmittag, wo ich war. Danach war eine Verabschiedungsparty mit anderen Leuten. Danach war wieder eine Geburtstagsfeier. Danach war eine Party in einem anderen Dorf. Und ich wollte überall hingehen und ich wollte nichts verpassen. Ich wollte überall eingeladen werden. Ich wollte alle Freunde mindestens so 10 Minuten sehen. Und alle sollten auch sehen, dass ich da war, dass ich eingeladen wurde. Und ich wollte überall dazugehören. Und ich erinnere mich noch genau an einen Nachmittag, als ich bei Facebook, gab es früher noch, als ich bei Facebook gesehen habe, dass es dort eine Feier gab, wo ich nicht eingeladen wurde. Da gab es eine Feier von Leuten aus meiner Schule und ich wurde nicht eingeladen. Damals bei Facebook konnte man auch sehen, wer alles auf Zusagen geklickt hatte. Viele Leute, mit denen ich befreundet war, die wurden eingeladen, aber ich wurde nicht eingeladen. Hätte ich Zeit gehabt? Nein. Waren das gute Freunde von mir? Nein. Und dennoch wollte ich überall mit dabei sein, um dieses Gefühl zu haben, auch wirklich dazu zu gehören. Ich hätte wahrscheinlich eh abgesagt, aber ich wollte unbedingt eingeladen sein. Und ich merke, dass es manchmal heute auch noch so ist, dass ich glaube, viele von uns, und ich hoffe, es geht euch vielleicht auch so, wollen irgendwie dazugehören. Wir haben so viele verschiedene Gruppen und wünschen uns doch, dass man uns gerade nicht vergisst. Dass man, wenn die Kollegen alle zum Mittag gehen, dass man doch auch gefragt wird, möchtest du auch mit zum Essen kommen? Wenn man in einer Freundes- oder Sportgruppe ist, dass man auch mit dabei ist und auch gefragt wird, möchtest du mitkommen zum Trampolin? Ein Trampolin ist für dich auch extra reserviert. Es gibt so viele verschiedene Gruppen, in denen wir sind. Oder in der Musikgruppe, dass nicht jemand anderes nun den Bass spielt, sondern dass ich, wenn ich den Bass spiele, auch gefragt werde, ob ich auch mitspielen darf. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Zocker oder Online-Freunde und denkt euch, ja, wenn die Partie jetzt schon voll ist und ich darf nicht mitspielen, das ist ja wirklich traurig. Ich möchte doch auch dazu zugehören. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Bastelgruppen, Musikgruppen, Sportgruppen, wo man sich einfach wünscht, dazu zu gehören, wo man sich wünscht, dass man Teil dieser Gemeinschaft ist, und wo man einfach sich freut, wenn man da ist und traurig ist, wenn man wieder geht. Heute soll es um eine ganz bestimmte Community, eine ganz bestimmte Gemeinschaft gehen, und zwar um die Gemeinde, das heißt die Kirche. Meine Frage an euch zunächst, die ihr mal so ein bisschen in euch vielleicht bewegen könnt, ist, ob ihr euch zu der Gemeinde richtig dazugehörig fühlt und ob, wenn ihr an die Gemeinde denkt, ihr hier an diese örtlich gebundene Gemeinde in Eisenhüttenstadt denkt oder ob ihr eher an die weltweite Gemeinde der Christenheit denkt. Weil um die zwei verschiedenen Sachen soll es heute gehen. Manche von euch lieben vielleicht die Gemeinde hier. Manche sagen vielleicht, wir fühlen uns hier richtig wohl, wir sind hier zu Hause. Das ist hier unsere Gemeinde, unsere Leute und das ist genau da, wo wir auch sein sollen. Alex und ich haben sehr viel Segen erlebt, weil wir in Berlin eine große, was heißt große, auf jeden Fall eine Gemeinde gefunden haben, die uns wirklich zusagt, die die Bibel verkündet, die nur 5 Minuten von uns zu Hause zu Fuß entfernt ist. Das muss man in Berlin erstmal schaffen. Wo ein schöner Hauskreis ist und wo wir viel auch außer dem Gottesdienst machen, wo wir viel Volleyball spielen und wo wir einfach viel, viel Gemeinschaft in der Gemeinde quasi haben. Manche von euch haben vielleicht auch Gemeinde als einen Ort erlebt, wo viele Enttäuschungen und Missverständnisse entstanden sind, wo sie vielleicht auch viel Mist erlebt haben und ihr seid euch vielleicht auch gar nicht sicher, ob ihr da eigentlich dazugehören wollt und ob da vielleicht auch wirklich dieser Platz für euch ist, wo ihr euch zugehörig fühlt. Deswegen möchte ich mit euch heute darüber sprechen, dass Jesus eine ganz andere Gemeinschaft für uns im Sinn hatte, die mich sehr begeistert, weil sie nicht örtlich gebunden ist, also die jetzt bei Jesus zum Beispiel nicht nur an Jerusalem gebunden war, sondern eine Gemeinde, eine große Gemeinschaft, die er angefangen hat, die von gegenseitiger Liebe gekennzeichnet ist. Ich habe das gemerkt, als ich in Frankreich und auch in Texas war. Ich bin dort in diese Gemeinde reingekommen, ich kannte niemanden. Das war nicht meine Muttersprache, weder in Amerika noch in Frankreich. Und doch haben sie Jesus gelobt und haben zu Jesus gesungen, haben zu Jesus gebetet und ich habe mich sofort richtig zugehörig gefühlt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da richtig bin, weil da Jesus gelobt wurde, obwohl da so viele äußere Faktoren waren, die mich eigentlich nicht hätten zugehörig fühlen lassen können. Und Melli, die hat auch sowas erlebt in der letzten Zeit, dass sie sich irgendwie zu der Jesus-Familie zugehörig fühlt. Und ich möchte mal Melli nach vorne bitten, dass sie uns mal ein kleines Zeugnis darüber berichtet.
Okay, ich bin die Melli, hallo. Ein paar von euch kennen mich bestimmt schon. Ich habe schon lange mit Tabea das Englischcamp geleitet und da haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe auf dem Englischcamp mein Zeugnis gegeben und habe gefühlt eine Stunde geredet und ganz viel geweint dabei. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen hier. Ich habe auch nicht so Lust, nochmal so viel zu weinen. ich komme aus einem Jahr, was nicht so gut war für mich. Ich glaube, es war echt mein doofstes Jahr, was ich je erlebt habe. Und ich habe verschiedene von den Sachen, die Tabea gerade gesagt hat, erlebt. Zum einen die Enttäuschung in der Gemeinde auch. Ich habe mich wirklich in meiner Gemeinde gar nicht mehr zu Hause gefühlt und wollte da auch kein Teil mehr von sein. Das hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Also die örtliche Gemeinde, wo ich herkomme. Und es waren auch ganz viele andere Sachen einfach gar nicht optimal. Und ich habe irgendwie einfach einen Ort gesucht, wo ich mich einfach nur okay fühle. Und ja, ich habe ein Pferd. Ich weiß nicht, das wissen bestimmt auch einige von euch. Und wo das Pferd steht auf der Ranch, das ist auch irgendwie nicht ein normaler Reiterhof. Wir sind da auch einfach eine richtige Gemeinschaft. So, wo die Menschen auch gerne so Zeit miteinander verbringen. Ich habe immer einen Ort, wo ich da schlafen kann. Und das war irgendwie so der einzige Ort, wo ich mich okay gefühlt habe. Also war ich irgendwie jedes Wochenende so viel, wie ich konnte, da. Auch als ich krankgeschrieben war, war ich einfach ganz viel da und habe mich so richtig zugehörig gefühlt. Das war irgendwie der einzige Ort, wo ich klar kam, würde ich sagen. Und die waren auch schon vorher irgendwie Familie für mich. Aber ich hatte halt immer auch irgendwie noch meine Jesus-Familie, die aber irgendwie mich gefühlt so ein bisschen enttäuscht hatte in letzter Zeit oder zu dem Zeitpunkt. Also habe ich einfach ganz viel Zeit da verbracht und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich das Wochenende nicht da verbringen kann, dann schaffe ich es irgendwie nicht durch die Woche. Ich brauchte das irgendwie, um Dopamin, um Glücksgefühle zu sammeln und um mich irgendwie in Ordnung zu fühlen. Und dann rückte der Sommer immer näher. Ich war dieses Jahr nicht so sehr involviert in die Vorbereitung vom Englischcamp, weil es mir einfach nicht so gut ging. Ich hatte einfach nicht die Kraft, das so wie sonst mit vorzubereiten und habe dann schon gedacht, hey, was soll ich da eigentlich machen? Ich kann mich gar nicht so einbringen wie sonst. Ich werde mich irgendwie verloren fühlen, weil ich gar keine Ahnung habe, worum es geht dieses Jahr. Und dann fehlen mir irgendwie 3 Wochenenden auf der Ranch und dann weiß ich gar nicht, wie ich klarkommen soll. Naja, aber ich bin natürlich hingefahren, weil eigentlich ist das meine Lieblingswoche im Jahr. und habe dem Ganzen eine Chance gegeben und Tabi hat auch gesagt, was machst du denn überhaupt für einen Kopf? Komm einfach her, so, wird schon okay sein. Du machst halt einfach, was du kannst. Und wenn das nichts ist, ist auch okay. Mehr oder weniger. Und das habe ich da auch erlebt. Es fiel mir echt schwer am Anfang, irgendwie nichts zu tun oder einfach nur da zu sitzen und mich zu unterhalten ganz viel. Aber es war in Ordnung. Ich habe mich irgendwie total getragen gefühlt. Man war mir nicht mal sauer, wenn ich nicht beim Küchendienst helfen konnte, weil es mir irgendwie zu viel war. Das habe ich irgendwie erwartet. Und dann habe ich mich entschuldigt und dann hieß es mal, Melli, ist okay, ist okay. Und das hat mich total verwundert. Und dann habe ich Mittwoch am Lagerfeuer habe ich mein Zeugnis gegeben, ganz viel geweint, habe erzählt, wie blöd mein Jahr war. Und eigentlich hatte ich nicht so richtig eine Botschaft. Ich konnte nicht irgendwie sagen, so, das war jetzt die Lösung, jetzt ist alles wieder gut. Und dennoch durfte ich erleben, wie das Menschen total ermutigt hat. Das war irgendwie total verrückt, wie Gott da irgendwie trotzdem was draus machen kann. Und ja, das war halt auch ein schwerer Abend, aber ein schöner Abend. Und am nächsten Morgen ging es mir richtig gut. Ich war irgendwie total lustig, habe die ganze Zeit nur blöde Witze gemacht, habe mich total frei gefühlt. Das war bestimmt auch ein bisschen nervig für die anderen. Und abends hatten wir nennen das immer den Entscheidungsabend, den Heuleabend. Irgendwie passiert es immer, dass Gott da viel macht. Und ich habe an dem Abend den Martin aus Polen, ich weiß nicht, ob den auch einige von euch kennen, genau, habe den übersetzt, weil ich mich dazu irgendwie wieder fit genug gefühlt habe und das habe ich schon oft gemacht. Und das war irgendwie schön, dass ich das wieder machen konnte. So, und dann haben wir uns hingesetzt und dann fing der Lobpreis an. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss mich jetzt einfach hinknien vor Gott. Und eigentlich mag ich das nicht, so irgendwie vorne, alle gucken, was macht die da auf dem Boden. War aber egal, ich habe mich hingekniet und war irgendwie gleich gar nicht mehr in dem Raum. Also ich war irgendwie bei Gott, ganz komisch, kann ich auch nicht in Worte fassen. Und dann ist noch was ganz Verrücktes passiert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Tabea neben mir kniet. Die war nicht, aber ich hatte das Gefühl und habe irgendwie gemerkt, wie sie auch da war für mich in der ganzen Zeit. Und ja, ich habe die ganze Lobpreiszeit da unten gehockt und als die Musik wieder aus war, musste ich mich halt wieder hinsetzen. Und das war total verrückt, weil es war einfach so, als hätte Gott mein ganzes Herz wieder neu zusammengesetzt, als ob ich vorher irgendwie unter Wasser war und dann war ich wieder über Wasser und konnte atmen. Und ich saß einfach bestimmt eine Stunde da und habe es genossen zu atmen, weil ich das Gefühl hatte, noch nie so frei atmen zu können. Also es war ein ganz verrückter Abend, aber ein total guter Abend. Und dann habe ich noch so die Gebetsstationen verlaufen und das Thema vom English Camp war All Good, alles gut. Und am Ende der Stationen habe ich das auch irgendwie so für mich gemerkt. Ja, es ist nicht alles gut, aber es ist alles gut. Gott macht's gut. Genau, und dann musste ich leider am nächsten Tag wegfahren, weil ich hatte Konzertkarten mit den ganzen Menschen von der Ranch. Und da habe ich mich eigentlich total drauf gefreut, aber dann kam es, wie es kommen musste, vom English Camp will man eigentlich nicht weg. Und dann habe ich aber gedacht, hey, ich will auch keine schlechte Freundin sein und nicht so ein schlechtes Bild abgeben von so einem Christen, der wieder zurück ist bei seiner Gemeinde und sich denkt, nee, die anderen Freunde sind irgendwie nur zweite Klasse, da fahre ich jetzt nicht hin. Und bin halt gefahren, auch wenn ich gar nicht mehr so Lust drauf hatte. Und das war ganz verrückt, weil das waren eigentlich die Menschen, wo ich mich am wohlsten gefühlt hatte die Monate davor. Die waren alle da, alle waren dabei, wir waren in der ersten Reihe, es war total das schöne Konzert mit Feuerwerk und ganz viel Konfetti. Und ich hatte sogar den Premium-Schlafplatz mit meiner Freundin bei ihren Eltern im Gästezimmer, während alle anderen zelten mussten. Aber ich bin am Samstag früh aufgewacht und dachte mir, nee, wir könnten jetzt hier richtig schön in Ruhe frühstücken, Kaffee trinken in der Sonne. Aber ich will irgendwie zurück zu meiner Jesusfamilie. Das waren wirklich meine Gedanken beim Aufwachen. Und dann habe ich zwar trotzdem noch einen Kaffee getrunken, weil ich nicht viel geschlafen hatte. Aber ich bin dann nochmal zurück nach Guben gefahren, um mit den anderen aufzuräumen und den Abend noch mit den anderen Mitarbeitern bei den Heinz zu verbringen. Und es war irgendwie total verrückt, als ob Gott mein Herz einfach wieder neu eingenordet hat, so, ohne dass ich irgendwas dafür gemacht habe. Und ich habe die wirklich lieb, die Leute von der Ranch, das sind tolle Menschen. Aber ist halt nicht komplett mein Zuhause. Ja.
Vielen Dank. Ja, für mich ist das so ein schönes Zeugnis einfach, weil es so zeigt, was Gott gemacht hat und dass es so ein Unterschied ist, dass man natürlich auch viele Leute und Freunde hat, die Jesus nicht kennen, aber es schon echt ein Unterschied ist, diese Jesus-Familie zu haben, die es auf der ganzen Welt einfach gibt. Ich möchte euch jetzt eine spannende Geschichte aus der Bibel vorlesen von diesem Jesus, der uns in diese Jesus-Familie ruft. Dieses Ereignis, was hier gleich beschrieben wird, was wir gleich zusammen lesen wollen, fand in der Nacht statt, bevor Jesus verraten wurde. Also bis zu Jesu Tod am Kreuz war es nur noch ein Tag. Das heißt, es war quasi wie so sein letzter Wille, der besonders wichtig ist. Also ich glaube, dieses Ereignis, was hier passiert, bevor er verraten wird, bevor er ans Kreuz geht, war sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch, dass wir das im Kopf behalten, wenn wir dieses Ereignis quasi lesen. Für die, die mitlesen möchten, ich lese aus Johannes 13, Vers 1 bis 17. Wird auch hier in dieser Bibel überschrieben mit die Abschiedsreden an die Jünger. Johannes 13, 1 bis 17. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Und jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Finde ich übrigens immer sympathisch, dass Jesus erstmal mit den Jüngern isst. Kurzer Sidefact. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon in Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte er: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus erwiderte und sagte: Niemals sollst du mir, Herr, die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und keine Gemeinschaft. Da sagte Simon Petrus: Herr, aber dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Und Jesus erwiderte: Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagt er: Ihr seid alle rein, bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Und er fragte: Begreift ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr habt recht, das bin ich auch. Ich bin euer Herr und Lehrer. Und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt und freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt. Damit diese Bibelgeschichte für euch ein bisschen anschaulicher wird, haben wir, die Lydia und ich, ein kleines Anspiel vorbereitet, damit das für euch auch ein bisschen veranschaulicht wird. Lydia, Mensch, wir haben doch hier Gottesdienst. Warum läufst du denn hier barfuß rum?
Ach, ich habe so dreckige Füße. Ich war gestern im Garten arbeiten und ich wollte nicht meine guten Schuhe damit beschmutzen. Das war mir einfach zu eklig.
Na, das kann ich verstehen. Soll ich dir die Füße waschen?
Du mir die Füße waschen? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist mir viel zu peinlich. Guck mal, wie dreckig die sind. Und nee, also Füße, da geht man ja gar nicht ran. Und außerdem bist du ja heute die Predigt hält. Das passt einfach nicht, dass du mir die Füße wäschst.
Aber ich möchte dir gern die Füße waschen, weil nur wenn ich dir die Füße wasche, kann ich auch mit dir richtig befreundet sein. Dann kann ich Gemeinschaft mit dir haben, weil mir ist es sehr wichtig, dass man auch wirklich saubere Füße hat.
Hoi, aber dann wäre es mir wichtig, dass du mir nicht nur meine Füße wäschst, sondern dass du auch meine Hände wäschst, weil damit war ich auch im Garten arbeiten und mein Gesicht wäre auch noch gut.
Nein, das braucht nicht sein. Nur die Füße müssen sauber sein, damit ich mit dir Gemeinschaft haben kann, damit ich dir einen Dienst erweise, weil deine Füße sind wirklich unglaublich dreckig und merkwürdig und deswegen ist es wichtig, dass ich dir die Füße wasche.
Okay, dann will ich das gerne annehmen.
die Fußwaschung. Nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, fragt er sie, ob sie auch verstehen, was er da gerade getan hat. Versteht ihr es? Mama und auch Petrus in der Bibelgeschichte sagten zu Jesus, niemals sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus sagt zu ihnen, aber wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil, also keine Gemeinschaft mit mir. In diesem Bibeltext, der wie gesagt kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, geschieht, sagt Jesus ihnen, dass es so wichtig ist, dass er mit ihnen Gemeinschaft haben möchte und ihm da und ihnen ein Zeichen gibt. Jesus kommt also hier zu Simon Petrus und sagt ihm, ich möchte dir die Füße waschen. Die Fußwaschung war eine Aufgabe der untersten Sklaven. Ihr müsst euch vorstellen, heutzutage sind unsere Füße nicht so dreckig wie damals. Es war alles voller Staub. Früher, die Menschen mussten viel, viel, viel mehr körperlich arbeiten. Die Füße waren wirklich das allerletzte, unglaublich eklig, voller vieler Haare. Richtig viel Dreck war da dran. Und wenn jemand in ein Haus gegangen ist, war es die erste Aufgabe, dass ein Sklave kam und gesagt hat, ich werde dir jetzt die Füße waschen. Und was hier passiert ist, dass Jesus sich in die Rolle des Dieners, des untersten Sklaven begibt, obwohl, so wie Petrus hier in der Bibelgeschichte auch wirklich richtig anmerkt, Jesus der Meister ist. Jesus wäscht seinen Freunden, also seinen Jüngern, die Füße. Man könnte denken, das ist doch verkehrt. Jesus ist doch der Sohn Gottes und Jesus demütigt sich hier und dient seinen Jüngern. Jesus zeigt damit, dass er seine Jünger liebt und sich selbst für sie erniedrigt. Wer sich fragt, warum Jesus hier von zwei Waschungen spricht, einmal gibt es diese allgemeine Waschung, das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, dann wäscht er uns komplett rein, vergibt uns unsere Schuld und sagt damit, ihr seid rein. Wenn ihr vors Gericht kommt, dann werde ich sagen, diese Person ist reingewaschen und ihre Sünden rechne ich ihr nicht mehr an. Und doch gibt es hier diese zweite Waschung, von der Jesus spricht, die jetzt auch in unserem Anspiel rauskommen sollte. Und zwar, dass unsere Fußsohlen immer wieder schmutzig werden. Und ich habe mich immer gefragt, was soll das bedeuten? Muss ich immer wieder um Vergebung bitten und immer wieder darum bangen, so wie es viele Muslime müssen, dass ich gute Werke tun muss und dass ich Gott fragen muss, bitte, bitte errette mich doch und vergib mir, weil jeden Tag merke ich, dass ich viele Sünden tue und jeden Tag merke ich, dass ich das nicht kann, was du eigentlich von mir verlangst. Ich lese was in der Bibel und wünsche mir, dass ich so wäre, wie es dort steht, aber bin's oft nicht. Und was Jesus hier aber sagt, ist, dass wir reingewaschen sind, deswegen mussten auch die Hände und das Gesicht nicht auch noch gewaschen werden, sondern diese komplette Reinigung ist schon vollzogen worden. Doch dieses tägliche Sündenbekenntnis, immer wieder zu Gott zu kommen und zu sagen, bitte vergib mir, weil ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte so sein wie du, Jesus. Darum geht's hier in dieser Geschichte. Deswegen die zwei verschiedenen Waschungen. Eine komplette Waschung und eine, wo es nur um die Fußwaschung geht. Aber zurück zu Jesus, dem Meister, dem Sohn Gottes, der sich erniedrigt, der sich sogar nach unten bückt und seinem Jünger und seinen Jüngern sogar die Füße wäscht. Jesus sagt, das ist ein Zeichen seiner Liebe, ein Zeichen der Gemeinschaft. Und wir untereinander sollen es auch tun in gleicher Weise. Und Jesus sagt hier, an eurer Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr zu mir gehört. Es geht hier um die Gemeinschaft der Gläubigen und dieses Fußwaschen sollte auch ein Zeichen der Jüngerschaft sein. Die Jünger waren hautnah dabei, als Jesus dann später, nachdem er seine Abschiedsreden verkündet hat, dann gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und dann erinnerten sie sich an diese Worte, weil Jesus ja auch hier gesagt hat, erinnert euch daran und tut das genauso. Und was machen sie? Sie fingen an, eine Jesus-Bewegung zu starten. Eine Community, also eine Gemeinschaft, die darauf basiert, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünden, für ihre Schuld, für ihre Lügen, für all das Schlechte quasi gestorben ist. Und dass jetzt auch wir mit ihm Gemeinschaft, mit diesem großen Herr und Meister, der sich für uns erniedrigt und demütigt, Gemeinschaft haben können. Der uns eben nicht nur reinwäscht, sondern immer wieder annimmt und immer wieder sagt, deine Sünden sind vergeben. Dir ist vergeben, für dich gibt es Gnade. Viele, viele Leute sind seitdem diesem Jesus gefolgt. Er hat uns vorgelebt. Und ich habe ja zu Ostern schon bei euch gepredigt und über diese Auferstehungsbewegung quasi auch gepredigt, weil mich das einfach begeistert, dass diese Erstchristenheit diesem Jesus so gefolgt sind. Sie haben sich immer wieder gegenseitig die Füße gewaschen. Es gibt auch manche Gemeinden, die ich jetzt kenne, die sich oft auch immer wieder die Füße waschen. Als Beispiel, ich diene dir und du dienst mir und wir sind eine Gemeinschaft in Jesus und wir wollen uns in Liebe und in Demut miteinander einfach verbinden. Diese erste Christenheit, diese erste Jesusbewegung, die haben alles miteinander geteilt, nachzulesen in der Apostelgeschichte. Die haben sich geholfen, die haben sich gegenseitig eingeladen. Die waren füreinander da, die haben gemeinsam Gott gelobt, die haben Gott gesungen, die haben gebetet, die haben vor allem viel gegessen. Und ich finde es so cool, dass man einfach in der Bibel auch sieht, egal welche Position jemand hatte, ob man jetzt Manager war, ob man Schüler war, ob man Lehrer war, ob man Pastor war, ob man Kind war, ob man arbeitslos war, ob man Politiker war. Jesus hat die alle zusammengebracht in dieser Gemeinschaft und alle wurden eins, weil sie auf diesem Dienst und dieser Liebe von Jesus gegründet wurden. Beim Englischcamp war ein Schüler von mir aus meiner Klasse aus Berlin und ich war am Anfang sehr aufgeregt, weil es ist eine ganz andere Beziehung in der Schule, wo ich dem Schüler Noten geben muss, als beim Englischcamp, wo wir uns alle umarmen und uns alle lieb haben und einfach eine ganz andere Gemeinschaft ist. Und ich habe da wirklich gemerkt, dass Jesus Gemeinschaft Menschen zusammenbringt. Ich habe ihn nicht mehr als meinen Schüler gesehen, sondern einfach als ein Mensch, der einfach was von Jesus erfahren möchte und wir einfach gemeinsam diese Woche zusammen bestreiten. Und es war so schön, einfach zu merken, dass sich da auch Hierarchien und Autoritäten quasi auch auflösen in dieser Jesusbewegung. Was mir wichtig ist für uns heute, ist, dass Jesus gute Neuigkeiten für unsere Gemeinschaft hat. Dass Jesus an unsere Gemeinde hier in Eishüttenstadt, aber auch in der ganzen Welt interessiert ist. Weil Jesus uns ruft, seinem Beispiel zu folgen und in dieser Gemeinde, dieser weltweiten Gemeinde, die über die Baptisten hinausgehen, dass wir dieses Beispiel eben auch diesem Beispiel folgen sollen. Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen von euch, der sich fragt, wie kann ich eigentlich Teil dieser Gemeinschaft werden? Wie kann ich eigentlich sicher sein, dass ich auch Teil dieser weltweiten Christenheit bin? Und da gibt es einen meiner Lieblingsbibelverse, wo im Johannes 1 steht, all denen, die Jesus aufnahmen, denen gab er auch das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich finde es wichtig für uns zu wissen, wir sind ein Kind Gottes. Wenn ein Kind, ich glaube vor allem für die von euch, die Kinder haben, wenn ein Kind mal Mist baut, wenn ein Kind mal eine Weile wegläuft, wenn ein Kind mal ein halbes Jahr nicht in der Schule ist, wenn ein Kind mal die Eltern verärgert, wenn ein Kind keine Ausbildung anfängt, obwohl es eigentlich dran wäre, wenn ein Kind nicht das macht, was die Eltern sagen, glaube ich, würden trotzdem die Eltern sagen, du bist trotzdem mein Kind. Ich habe dich trotzdem genauso lieb. Und genau das passiert auch hier immer wieder, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind keine Sklaven Gottes. Jesus nennt uns sogar Freunde. Wir sind mit ihm in einer Gemeinschaft. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter adoptiert und haben diesen liebenden Vater, der uns in diese Gemeinde, in diese Gemeinschaft ruft. Und Gemeinde ist überall dort, wo Kinder Gottes sind. Vielleicht denkt ihr euch, in dieser Gemeinde ist der Lobpreis nicht das, was ich mir eigentlich wünschen würde, was ich mal in einer großen Gemeinde anders erlebt habe. Was mir oft hilft, ist, dass ich mir dann die Texte angucke, mir vielleicht die Psalmen, die dort in diesen Liedern besungen werden, anschaue, und mir anschaue, der Text, es wird vielleicht anders gesungen, aber der Inhalt ist der gleiche. Vielleicht gibt es andere Punkte, die euch in Gemeinden stören, die euch vielleicht nicht so zusagen, wie ihr euch das anders wünscht. Bei mir ist wichtig, dass wir immer wieder auf dieses Beispiel von Jesus zurückgehen, der in Demut und in Liebe uns dient, sodass wir auch andere als Brüder und Schwestern wahrnehmen, die uns vielleicht nicht so passen. Ich habe Gemeinde hier in Eishüttenstadt, in Texas, in Frankreich, in Leipzig, beim English Camp, beim Direction Camp, in so vielen verschiedenen Punkten erlebt. Und ich freue mich so, dass ich zu dieser Jesus-Gemeinschaft dazugehöre. dass ich weiß, dass ich da ein Teil bin, dass ich sogar ein Kind Gottes bin und dass ich da niemals rauskomme. Zum Schluss noch ein paar abschließende Gedanken. Wenn wir Kinder Gottes sind und zu seiner Gemeinschaft, zu seiner Community dazugehören, dann bekommen wir auch eine ganz neue Identität. Kind Gottes zu sein, heißt einfach, ist ein völlig unverdienter Status. Als Rally und Kevin Radina bekommen haben, hat Radina sich nicht ausgesucht, dass das die Eltern sind. Sondern sie sind einfach die Eltern. Sie hat das nicht verdient, dass sie so gute Eltern bekommen hat. Aber es ist einfach ein unverdienter Status. Und für mich ist es auch, es ist ein unverdienter Status, dass Gott mich als seine Tochter erwählt. Durch das Vertrauen zu Jesus werden wir in diese neue weltweite Familie geboren. Und Gott ruft uns in diese Gemeinschaft. Und Gott, es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Gott immer wieder sagt, vernachlässigt diese Gemeinschaft nicht. Sucht euch christliche Gemeinschaft. Sucht euch Freunde, die euch im Glauben erbauen. Sucht euch Christen, die mit euch gemeinsam durch dieses Leben in dieser Welt gehen. Und wichtig ist hier auch, wie Jesus uns das vorlebt, dass Jesus und Gott auch mit uns Gemeinschaft haben möchte. Dass er, ich glaube manchmal, Gott ist auch traurig, wenn wir von christlichen Sachen schneller gehen. Und freut sich aber umso mehr, wenn wir kommen. Also so wie ich das mal früher bei den Feiern und Partys mir oft gewünscht habe. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir in die Gemeinde kommen. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir zum Hauskreis kommen. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir zum Gebet mit unserem Bruder, mit unserer Schwester kommen. Ich glaube, Gott freut sich auch, wenn wir ihn anklagen und irgendeinen Psalm nehmen, wo steht, ich bin am Boden zerstört und ich kann nicht mehr. Und uns vielleicht noch zwei oder drei dazu nehmen, die das gemeinsam mit uns beten. Ich glaube, Gott freut sich darüber, weil er weiß, dass wir seine Kinder sind, dass es unverdient ist und dass wir zu ihm kommen dürfen. Und Gott ändert sich und seine Zusagen an diese Gemeinde nie. Vielleicht haben Menschen eine andere Identität über dich gesprochen. Ich höre oft, dass Eltern zu Schülern sagen, ja, das ist der Dumme, lassen Sie den einfach wiederholen, der kann eh nichts. Oder naja, das ist ja die Depressive, die ist eh immer depressiv und von der kann man eh nicht viel Freude erwarten. Oder ja, das ist ja der Schwule, der denkt eh immer nur ans Schwulsein, man weiß eh nicht, was mit dem so los ist. Oder ja, das ist der Kiffer, der kann eh nichts anderes außer kiffen. Und ich finde, was man wirklich immer wieder in der Bibel sieht, ist, dass unser höchster Status ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und alles andere ist nebensächlich, alles andere ist zweitrangig, weil Gott sagt, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir zu einer großen Gemeinschaft, die von Liebe und Dienst geprägt ist, dazugehören und dass unsere Einstellungen zweitrangig sind. Und weil wir Gemeinschaft mit diesem Jesus haben und in ihm sind, sollen wir uns auch danach ausrichten, wie Jesus zu sein. In Epheser 5, 1 bis 2, damit möchte ich auch schließen, stehen zwei wunderbare Verse, die ich euch auch ans Herz lege, auswendig zu lernen, weil die wirklich genau das nochmal zusammenfassen, was eigentlich auch unsere Bestimmung ist, wenn wir wie Jesus sein wollen. Hier steht, nehmt also Jesus zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Nehmt euch Jesus zum Vorbild. Nicht andere Christen, nicht eine Konfession, nicht eine Gemeinde, sondern Jesus, der dient, der sich niederkniet, die Füße wäscht, an Gemeinschaft, am Dienst, an Liebe interessiert ist. Nehmt euch Jesus zum Vorbild und habt immer im Kopf, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Als Kinder Gottes, das ist also unser neuer Status in Jesus, sollen wir ihm nachahmen und ihn lieben, auf dieselbe Art, die Jesus auch dazu brachte, sich selber an unserer Stelle ans Kreuz zu gehen. Jesus zeigte Liebe und wir sollen auch in dieser Gemeinschaft miteinander lieben und einander dienen. Und wenn man das Wort sollen hört, denkt man vielleicht an irgendwas Negatives. Aber diese Liebe und dieser Dienst ist das, was Jesus uns vorlebt, was Jesus uns auch schenken möchte. Ich bete so oft, Jesus, hilf mir, die und die Person wirklich zu lieben, weil ich kann es nicht. Von mir aus ist da keine Liebe da. Bitte hilf du mir. Und das ist auch, was Jesus uns verspricht.
Amen. Ich würde gern noch mit uns beten. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du uns in deine Gemeinschaft rufst, dass wir alle so unperfekt sind und du uns perfekt machst, dass du uns reingewaschen hast, obwohl wir es nicht verdienen. Ich denke dir so, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich bitte dich so, dass du uns das immer wieder bewusst machst, dass wir deine Kinder sind, dass wir uns nicht nach Aufmerksamkeit, nach Ruhm, nach Ehre, nach irgendwas in dieser Welt langhangeln müssen, sondern dass du wirklich der bist, der uns freisetzt und der sagt, du bist mein Kind und du bist geliebt und du bist wertvoll. Ich bitte dich so, dass wir Gemeinschaft, dass wir Gemeinde hier, aber auch in der ganzen Welt als sowas Kostbares wahrnehmen, dass es viel kostbarer ist als alles, was uns diese Welt an Gemeinschaft oder an Communities einfach auch anbietet. Ich danke dir so, dass wir zu dir gehören dürfen. Ich danke dir, dass wir durch dich eine neue Identität haben. Danke, dass du unser Herr bist. Amen.